Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist bei unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich, bin begeistert. Amen. Mein Thema heute ist Engel in deinem Leben. Denn du kannst die Bibel nicht anfangen zu lesen, das Neue Testament vor allem. In jedem ersten Kapitel eines Evangeliums kommen Engel vor. Du kannst auch die Weihnachtsgeschichte nicht anschauen, ohne sofort auf Engel zu stoßen. Na, da war ein junger Mann, der sehr betrübt war, tief dunkeltraurig war. Blues gespielt hat im Hintergrund. Furchtbar. Warum? Weil seine Verlobte ihm gesagt hat, dass er schwanger ist. Und er wusste, er war es nicht. Was nun? Was machst du mit so einer Frau? Anderes Temperament hätte vielleicht Steine gepackt und sie ihr nachgeworfen. Der Mann war anders. Josef, so heißt der Mann, den wir im ersten Kapitel von Matthäus-Evangelium finden, in Vers 20 gleich. Dieser Mann, der hat Gott gefürchtet. Der war also kein Choleriker in dem Sinn. Und wenn er ein Choleriker war, dann hat er sich unter Kontrolle gehabt. Insofern, dass er wusste, er muss sich eines Tages vor Gott rechtfertigen. Er muss für seine Taten eines Tages Rechenschaft ablegen. Das bedeutet es, Gott zu fürchten. Zu wissen, dass du für deine Taten zur Rechenschaft gezogen wirst. Weißt du das auch? Also, der hat Gott im Herzen und er lebt entsprechend den 10 Geboten und er fürchtet den Herrn. Deswegen will er sie jetzt einfach entlassen. Er will keinen Aufstand machen. Er schickt sie einfach weg. Er nimmt es sogar auf seine Kappe. Ja, ich war es, aber ich schicke sie jetzt weg, ich mag sie doch nicht. Und da passiert was. In diesem Stimmungstief hat er einen Traum. Ein Engel erscheint ihm, der erste Engel im Matthäus-Evangelium. Und er sagt, Josef, mach dir keinen Kopf. Du kennst doch die Maria. Die Maria ist doch gut. Maria lässt sich doch nicht ein, hier mit dem Nachbarn oder mit dem Kollegen oder mit sonst jemandem. Mach die doch nicht. Das, was in ihr ist, ist es vom Heiligen Geist. Deswegen nimm sie zu dir und wisse, das ist der Christus, der in ihr heranwächst und nenn ihn Jesus. Also zwei Dinge. Es wird ein Bub und es soll ihn Jesus nennen. Und da fällt die Traurigkeit von Josef ab und er nimmt die Frau zu sich und es ist alles gut. Ein Engel hat ihm, als er sie gebraucht hat, kritische, wichtige Informationen gegeben. Er hat die Welt so hingedreht, dass die richtige Information zu Josef kam. Wisst ihr, was mir das zeigt? Dass Engel auch uns in Schwierigkeiten Informationen zukommen lassen. Auf die ein oder andere Art und Weise. Muss ja nicht ein Engel sein durch einen Traum. Es kann ja sein, dass dich jemand anruft und dir eine Lösung gibt. Stell dir vor, du hast ein Problem, weißt nicht, was du machen sollst, kriegst einen Anruf mit der Lösung. Solche Sachen sind mir schon passiert, öfter als ich zugeben möchte. Weil ich nämlich in meiner, verstehst du, mir eigenen Blödheit mich schon oft in Situationen hineinbegeben habe oder dort gelandet bin, wo ich halt ein Gelackmeier war. und Gott hat dann mich wieder rausgeholt und da bin ich ihm sehr dankbar dafür. So, also das halten wir jetzt mal fest. Wenn du in der Klemme steckst, dann sagt Gott nicht Edge oder so, sondern er schickt einen Engel mit der Information, der dann hinter den Kulissen die Strippen zieht und die richtige Information bringt. Ist das gute Nachricht? Ich finde, es ist gute Nachricht. Aber ich habe mir gedacht, bevor ich da mich im Detail verliere, speziell der Weihnachtsgeschichte, weil es sehr, sehr ergiebig ist, da kann man Engel und ihre Wirksamkeit gut studieren, machen wir es anders. Wir gehen ein wenig strukturierter vor, was ja bei mir oft der Glücksfall ist oder eine Glückssache ist. Ja. Im Hebräer Kapitel 1, Vers 14, da heißt es, dass die Engel alle dienstbare Geister sind, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil erben sollen. Weißt du, wer das Heil erben soll? Du und ich. Kannst du dich in den Spiegel schauen und kannst sagen, du Erbe des Heils. Also, wisse, Gott hat eine ganze Armee, die unterwegs ist für dich, im Hintergrund die Strippen zieht, zum Heil für dich. Um dir das Heil zuzuwenden, um dir Gelingen zuzuwenden. Jetzt musst du nur noch eines machen, jetzt musst du nur noch so sein wie Josef, jetzt musst du nur noch den Herrn fürchten. Jetzt musst du nur noch Jesus im Herzen haben und ich sag mal, dein Leben grundsätzlich an den 10 Geboten ausrichten. Denn das ist Nächstenliebe und Gottesliebe ausbuchstabiert. So wie es da steht, so liebst du Gott und so liebst du die Menschen. Amen. So, wunderbare Sache. Das nächste ist Psalm 34, Vers 4. Da heißt es, der Engel des Herrn lagert sich um die, die ihn fürchten. Ah, schon wieder. Also, wie gesagt, der englische Schutz ist nicht für alle, sondern der ist für die, die Gott fürchten. Bist du noch dabei? Die ein verantwortungsbewusstes Leben führen vor Gott. Ganz wichtiger Punkt. Also, der Engel des Herrn lagert sich um die, die ihn fürchten, und er befreit sie. Also, pass auf. Hier bist du. Um dich herum sind Probleme. Dann kommt der Herr und belagert die Probleme und dich. Und dann befreit er dich, macht eine Schneise in diese Probleme und führt dich heraus. Musst du dir merken, das ist gut und das ist richtig und das ist wichtig. Jesus und Elisa im Alten Testament, die waren sich bewusst, die waren sich der Gegenwart und der Wirksamkeit von Engeln ständig bewusst, ständig. Als Jesus im Garten Gethsemane war und dort verhaftet wurde, wir wissen ja, was passiert ist, Petrus hat sein Schwert gezogen und hat angefangen, da drauf zu hauen, der hat dem Malchus das Ohr abgehauen, aber ich sage euch ein Geheimnis, der hat nicht aufs Ohr gezielt. Der hat so mehr auf den Mittelscheitel gezielt von dem Malchus. Malchus hat einen schönen Mittelscheitel, ja, und da hat er drauf gezielt. Der wollte den umlegen, der wollte kämpfen, der wollte töten. Und Jesus staucht Petrus zusammen, heilt ihn und dann sagt Jesus was, also den Malchus. Und er sagt was zu Petrus. Er sagt, weißt du nicht, dass ich sogar jetzt noch meinen Vater um 12 Legionen Engeln bitten könnte und er würde sie mir stellen? Jesus spricht nicht zu den Engeln und sagt, kommt und helft mir, sondern er sagt, er bittet seinen Vater um 12 Legionen, könnte er, und dann würden sie ihm helfen. Also er ist gerade dabei, verhaftet zu werden. Wenn er jetzt sagen würde, Vater, schick mir 12 Legionen Engel, dann würden die sofort kommen. Pum, zack, wären sie da und würden hier Ordnung schaffen. Also es dauert nicht lang. Zwischen der Bitte um die Engel und der Ankunft der Engel vergeht praktisch keine Zeit. Hier beim Denken Jesu. Seid ihr noch dabei? Ja, ich könnte jetzt noch ihn bitten und dann wären die sofort da. Wumms. Aber das macht er nicht, denn er wollte sich ja nicht befreien lassen, sondern er wollte sich ja verhaften lassen, meine Güte. Er wollte ja am Kreuz sterben. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hat Jesus das gerufen? Es war der Moment, als er die Sünden der Welt auf sich genommen hat. Da war plötzlich die Trennung vom Vater da. Deswegen hat er das ausgerufen. Außerdem ist es ein Zitat von Psalm 22. Na, gleich in den ersten Versen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Darauf hat Jesus hingesteuert. Der wollte jetzt nicht befreit werden. Der wollte jetzt verhaftet werden. Meine Güte. Und jetzt kommt Petrus ihm dazwischen. Manchmal kommen die Arbeiter Christi Christus dazwischen. Furchtbar. Manchmal sind sie so dermaßen ahnungslos, dass sie sich dem Wirken und den Aktionen Gottes entgegenstellen, dagegen wirken. Und der Herr muss erst zusammenstauchen und in die Ecke stellen. Und ihnen sagen, hey, ich brauche dich jetzt nicht. Muss man auch aushalten. Aber wir halten fest. Jesus sagt, 12 Legionen wären kein Thema. Der Vater würde sie mir stellen. Er bittet aber nicht, die Legionen zu kommen. Legionen kommt aus dem Himmel, jetzt bitte. Sondern er bittet den Vater um die Engel. Also, du und ich, wir sprechen auch nicht zu Engeln, sondern wir bitten den Vater um Engelswirksamkeit. Amen. Ganz wichtiger Punkt. Man kann sich da nämlich wirklich verzettern. Und manche Leute machen das wirklich gern. Wenn du ein wenig esoterisch drauf bist, wenn du empfänglich bist für solche Sachen, dann musst du da erst recht aufpassen, dass du dich da nicht versteigst. Wir beten zu Gott und zu sonst niemandem. Amen. Und wem ist es noch passiert? Elisa. Oh Mann, Elisa, der Prophet im Alten Testament. Es war so, dass Elisa immer Sachen gesagt hat und veröffentlicht hat, die dem König von Syrien nicht gepasst haben. Deswegen hat er eines Tages sich gedacht, hey, ich mache jetzt bei dem im Morgengrauen eine Hausdurchsuchung. Ich kassiere ihn. Und hat seine Armee geschickt, die syrische Armee, nach Dothan. Dort war er nämlich, also Elisa, der Prophet. Dann kommt also dieses ganze Sondereinsatzkommando und umgibt das Haus von Elisa. Und der Knecht oder der Sekretär, der Mitarbeiter, der macht morgens die Tür auf, ja, und will die Zeitung reinholen. Und der stellt fest, hey, Polizei überall. Er lässt alles liegen und stehen und rennt rein und sagt, Elisa, Elisa, Polizei, Polizei. Und Elisa, der lächelt nur, nimmt einen Schluck von seinem Kaffee und sagt, mach dir keinen Kopf. Für uns gilt Psalm 34, Vers 4. Der Engel des Herrn lagert sich um die, die ihn fürchten, und er befreit sie. Das sehen wir jetzt in Aktion. Er sagt, mehr sind mit uns als mit ihnen. Und Elisa, und der Diener von Elisa sagt, 1, 2. Wenn ich rausschaue, ich kann die Köpfe gar nicht zählen. Diese ganzen Helme, die da glitzern im Morgenlicht, die kann ich gar nicht alle zählen. Und dann betet Elisa. Denn der hat nicht die Offenbarung gehabt, der Diener hat nicht die Offenbarung gehabt, wie sie Elisa hatte oder wie auch Jesus sie hatte, dass Engel ständig im Hintergrund aktiv sind. Der hat eine Sonderoffenbarung gebraucht. In der Stunde deiner Not kommt Gott zu dir mit Sonderoffenbarungen, also mit Offenbarungen, die speziell für diese Situation sind. Er betet. Elisa betet und sagt, Herr, öffne dem die Augen, dass er sieht. Und plötzlich sieht der Diener und der ganze Hof, alles ist voll mit Engeln Gottes. Quasi jeder Soldat, der da ankommt, jeder Polizist, der da den Elisa verhaften will, dem steht ein Engel gegenüber. Und was machen jetzt diese Engel? Ja. Elisa betet, er sagt, Vater oder Herr, schlag doch diese Menge mit Blindheit. Jetzt nicht die Engel, sondern diejenigen, die ihn verhaften wollen. Nein, schlag doch dieses Sondereinsatzkommando, dann schlag sie doch mit Blindheit. Schlag sie doch mit Blindheit. Auch er spricht nicht zu den Engeln und sagt, hey Engel, schlag die, sondern er betet zu Gott. Was sehen wir? Er spricht nicht zu den Engeln, sondern er spricht zu ganz genau. Wichtig, 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 dass wir das festhalten. Wenn du willst, dass Engel wirken in deinem Leben, dann red mit Gott und nicht mit ihnen. Und schlag sie doch mit Blindheit. Also er bittet um Augen, geöffnete Augen des Herzens für seine Diener und um Blindheit für diejenigen, die ihm Probleme machen. Und dann sind sie blind und können ihn nicht sehen. Und Elisa geht dann also raus zum Hauptmann und sagt, na, wen suchen sie denn? Wen wollen sie denn verhaften? Ja, da ist diese Elisa und wir haben hier den Haftbefehl und so weiter. Und den kommen wir jetzt schnappen. Und er sagt, ach, der ist nicht hier, geh mit. Und dann, also der lügt, ja. Und dann bringt er dieses ganze Kommando hier in die Stadt Jerusalem, wo dann also der israelische König sich um diese syrischen Soldaten kümmert. Jetzt sitzen sie in der Falle. Ja, und dann betet Elisa wieder und sagt, jetzt gebe ihnen wieder ihren Verstand zurück. Und dann sehen sie wieder, was Sache ist und stellen fest, jetzt plötzlich ist das Sondereinsatzkommando von Leuten, von Gegnern umgeben. Von Gegnern, die viel mehr sind und viel stärker sind als sie. Und der König von Israel, der sagt zu Elisa, soll ich losschlagen, mein Vater? Soll ich sie massakrieren? Und er sagt, nein, bist du verrückt? Machen wir nicht. Setz ihnen was zu essen vor und dann schick sie wieder heim. Die sind jetzt nämlich so eingeschüchtert, die werden nicht mehr kommen so schnell. Die kommen dann schon wieder, aber das dauert eine Zeit. Es heißt auf jeden Fall, dass sie das genauso machen. Und dann schickt Elisa diese Leute, nachdem sie ihren Bauch wieder voll haben, das Einsatzkommando, ja, schickt er wieder heim zu ihrem Chef mit leeren Händen, er geht nicht mit. Und dann heißt, und fortan kamen die Streifscharen Syriens nicht mehr nach Israel hinein. Im nächsten Kapitel fangen sie dann gleich einen ganzen Krieg an. Also wie gesagt, der Mensch lernt nicht immer irgendwas aus den Dingen, die passieren. Ne? So, wir halten auf jeden Fall fest, wir reden nicht mit den Engeln. Engel sind im Hintergrund aktiv, preis dem Herrn, und sorgen für Lösungen. Okay. Schlag dir vor, wenn du irgendwelche Feinde hast, die wirklich böse sind und aus Boshaftigkeit heraus agieren, bet auch du. Herr, schlag sie mit Blindheit, dass denen die Linke nicht weiß, was der Rechte tut. Verwirr sie, Herr. Und die Probleme, die sie mir zugedacht haben, die gib ihnen selber, Herr. Wisst ihr, manchmal muss man so beten. Wenn sie dann in der Klemme stecken und zu dir kommen, dann kannst du ihnen raushelfen. Das hat Elisa ja auch gemacht. Na, sanftmütig und demütig, wie er war, hat er ihnen erst durch Gebet furchtbare Probleme gemacht. Und dann hat er sie wieder heimgeschickt mit einem vollen Bauch. Finde ich sehr interessant, diese Vorgehensweise. Und ihr müsst auch mal vorstellen, wie stehen die jetzt vor dem König von Syrien da? Mit leeren Händen sind sie gekommen. Auch nicht gut für die. Aber das ist nicht so wild. Wir sehen auf jeden Fall, Gottes Engel ziehen im Hintergrund die Strippen und tun gute Dinge. Viele, viele gute Sachen. Amen. Finde ich super. Finde ich bemerkenswert. Halleluja. Engel sehen normal aus. Lass mir vielleicht auch folgenden Punkt eingehen, bevor ich auf das Normale eingehe. Im Psalm 91, Vers 11 und 12 kann ich vielleicht mal vorlesen, was da steht. Da geht es auch um Engel und ihre Wirksamkeit. Was die so machen. Schau, ich sage dir das deswegen, dass du das glauben kannst. Denn wenn du Engel in deinem Leben aktivieren möchtest, dann musst du, das haben wir jetzt schon festgestellt, in der Furcht des Herrn leben. Amen. Und es gibt noch ein paar Dinge, die ganz, ganz wichtig sind, mit denen du Engel aktivierst. Das kannst du nämlich wirklich. Ich habe vor vielen Jahren mal im Lobpreis hier ein sehr deutliches Bild gehabt. Okay, ein Signal Gottes in meinen Augen. Was ist passiert? Wir machen also Lobpreis. Und mir sind die Augen geöffnet und ich sehe Engel dastehen. Die haben relativ normal ausgesehen, mit ihren weißen Gewändern halt, aber halt wie Menschen. Ja? Ich wusste aber, das sind Engel. Und die stehen da. Und langweilen sich. Untätig. Bilder der Untätigkeit. Und ich dachte mal, wie gibt's das? Bilder der Untätigkeit. Engel, die müssen aktiv sein, die müssen schwitzen. Wie kriege ich meinen Engel dazu, dass er schwitzt? Wie kriege ich ihn dazu, dass er was tut? Naja, und wir stellen es fest jetzt. Erstens, du musst in der Furcht Gottes leben, dann tut Gott Dinge für dich. Aber es gibt noch ein paar Sachen. Ich habe vielleicht sogar zwei Botschaften heute Morgen und komme zur nächsten nicht. Da müssen wir nächste Woche noch einmal ran. Das kann durchaus sein, ja. Denn da gibt es viele Sachen zu wissen. Und wir nehmen uns die Zeit, das sorgfältig anzuschauen, damit es auch was bringt. Denn wenn du zu viele Sachen auf einmal sagst und zu schnell redest, dann bleibt es nicht hängen. Und dann musst du dasselbe alles nochmal erzählen irgendwann. Okay, jetzt. Im Psalm 91, Vers 11 und 12. Wir beschränken uns auf diese Verse, sind wunderbare Verse. Er bietet seine Engel für dich auf. Er bietet sie auf. Schau, wenn er sie gerade selber brauchen würde und er sieht, dass du sie brauchst, dann bietet er sie auf für dich. Er zieht sie dann von einer Aufgabe ab und schickt sie zu dir. Er bietet sie auf. Dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Okay, das ist gut, wenn ich also unterwegs bin. Ich muss auf dem Weg sein, damit ich bewahrt werden kann. Wenn ich nur rumsitze, dann tut sich nichts. Muss also aktiv sein, aktiv für den Herrn. Wenn ich das bin, dann bewahren sie mich auf meinen Wegen. Sie haben also die Aufgabe, mich zu bewahren auf meinen Wegen, mir die Steine aus dem Weg zu glauben. Das steht wirklich da, pass auf. Vers 12. Auf Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Das bedeutet, sie beseitigen Probleme in deinem Leben, die sich dir stellen, und du steigst drüber und hast es gar nicht gemerkt, dass diese Probleme überhaupt da waren. Er löst Probleme für dich, bevor sie überhaupt akut werden. Ich sage euch mal eines, wir wissen nicht, wie viele Probleme wir nicht hatten, weil Gott eingegriffen hat. Und ich bin mir übrigens auch sicher, dass wir alle schon mal einen Engel gesehen haben. Du sagst, wie kommst du denn da drauf? Weil Engel sich so verstellen können, dass sie aussehen wie normale Menschen. Sehen wir im ersten Buch Mose, als sie zu Abraham kommen. Abraham döst vor seinem Zelt. Es ist heiß. Wer war schon mal in Israel? Zur Mittagszeit ist es dort heiß. Ich war schon mal unten, zweimal unten. Und da ist es heiß, heiß. Wir waren in der Negev-Wüste. Da ist es heiß, heiß, heiß. Und Abraham sitzt also und döst vor seinem Zelt. Die Hitze um ihn herum flirrt. Die Palmbäume im Hintergrund, die sind ganz verwaschen im Sonnenlicht. Und plötzlich macht er die Augen auf und es stehen drei Männer vor ihm. Und er sagt, oh super, Reisende, die bringen Nachrichten, mit denen kann ich mich unterhalten, also lade ich sie ein, kommt rein zum Essen. Und die sagen, okay, gut. Und dann setzen sie sich hin und sie tafeln, also die tafeln wirklich, Abraham fährt auf. Denn dort, wo er ist, da kommen jetzt nicht so oft die Leute vorbei, ja. Erstens und zweitens, er weiß nicht, was in der Welt groß passiert. Ein Reisender damals, wenn zwei Reisende aufeinander getroffen sind, dann haben sich die unterhalten und sich Neuigkeiten erzählt. Auf diese Art und Weise sind die Nachrichten gereist. Damals gab es nicht irgendwie jetzt X, wo du im Internet aufschlagen konntest, sondern kriegst du die neuesten Nachrichten sofort von denjenigen, die sie fabrizieren. Ja, das gab es alles damals so nicht. Damals konntest du Tage und Wochen lang leben, ohne dass du wusstest, dass was Bestimmtes passiert ist. Der König gestorben ist, neuer kam und so weiter. Ja, das gab es alles. So freut sich der also. Und er bewirtet die. Er weiß nicht, wer da vor ihm sitzt. Er weiß nicht, dass es der Engel des Herrn ist und zwei weitere Engel. Weiß er nicht. Der denkt, es ist ein Wanderer. Aber diese Wanderer fangen an zu reden. Und irgendwann sagt einer dieser Wanderer, derjenige, der besonders majestätisch aussieht, nach dem Essen, ja, trinkt noch einen Schluck. Und dann sagt er, übers Jahr komme ich wieder. Dann hat Sarah einen Sohn. Sarah sitzt hinter der Zeltwand. Die sitzen also draußen und sie ist im Zelt hinter der Wand. Aber sie hört natürlich zu. Sie will ja auch die neuesten Nachrichten hören. Und dann hört sie, übers Jahr komme ich wieder und Sarah wird einen Sohn haben. Dieses Wort ist mit Autorität gesprochen, aber sie ist eine alte Frau und ihr Mann, der ist ein alter Mann. Das letzte Mal, dass die gebusselt haben, das ist schon ein paar Jahre her. Und so fängt sie also an zu lachen. Vor allem in ihrem Herzen lacht sie. Ja. Und was sie sich alles sagt, sie wirft sich schier um vor Lachen. Und der Mann, der sitzt ja nicht, der sagt, warum hat Sarah gelacht? Und Sarah sagt laut, ich habe überhaupt nicht gelacht. Doch, du hast gelacht. Und dann denken sich Abraham und Sarah, ja, was ist jetzt das für eine, der solche Sachen weiß? Und dann dämmert ihnen, das sind keine normalen Wanderer, das ist der Herr und seine Engel. Schon der Engel des Herrn ist übrigens der erste Engel, der in der Bibel auftritt. Nach den Cherubim, die den Weg zum Leben bewahren, in 1. Mose 3. Der erste Engel, der auftaucht, ist der Engel des Herrn. Nicht ein Engel des Herrn, sondern der Engel des Herrn. Der Engel des Herrn ist Jesus vor seiner Menschwerdung. Das ist der Herr selber. Das ist der Teil der Gottheit, den man sehen konnte. Jetzt ist Jesus der Teil der Gottheit, den man sehen kann. Geist, Seele, Leib. Du siehst mich nicht, du siehst meinen Leib. Aber du kannst spüren, was in mir drinnen ist, anhand von dem, was ich so sage. Na, genauso geht's mir mit dir. Ich weiß nicht, was in dir drinnen steckt, aber ich kann dich anschauen. Der Teil von dir, mit dem ich in Kontakt treten kann, das ist dein Körper. Und wenn der nicht reagiert, dann weiß ich nichts von dir. Und genauso ist es bei Gott auch. Wir wissen von Gott nichts, es sei denn, er offenbart sich. Und das hat er in Jesus gemacht und vor seiner Menschwerdung hat er das gemacht als der Engel des Herrn. So ist er im Himmel aufgetreten und so ist er auf der Erde aufgetreten. Denn wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen, wir sind genauso dreieinig wie Gott selber. Na, der Teil von Gott, den man sehen kann, ist der Herr, also ist der Engel des Herrn, beziehungsweise ist Jesus. Und der Teil von uns, den wir sehen können, das ist unser Körper. Und ich finde es immer witzig, wenn Leute bezweifeln, dass es eine Dreieinigkeit gibt. Du meine Güte, natürlich gibt es sie, du bist ja auch dreieinig. Und mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt also wissen will, wenn ich mit meiner Frau in Kontakt treten will, okay, ich bin in meinem Büro, dann sage ich, ohne dass ich das bewusst tue, ich sage zu meinem Körper, Körper, geh rüber zu deiner Frau, sagt meine Seele zu meinem Körper. Mein Körper setzt sich dann in Bewegung. Das ist aber irgendwie alles Organe, verstehst du? Das merke ich gar nicht, dass ich das zu mir sage. Ich mag es einfach. Und ich stehe dann auch nicht vor meiner Frau da und sage, oh Frau, hier, ich bin der Leib vom Gerd. So spricht Gerd. Wann ist das Essen fertig? Okay, das wäre quatschig. Aber schau, es ist ein wenig komplizierter mit Gott. Gott ist im Himmel, aber wenn er sich manifestiert auf der Erde, dann in Jesus oder halt im Engel des Herrn. Und der erste Engel, der erscheint, ist der Engel des Herrn. Okay, der Herr selber, der spricht mit einer Frau, die davongelaufen ist, vor ihrem Arbeitgeber namens Hagar. Als er davonläuft, schickt er sie zurück. Später wird sie gefeuert, schickt er sie nicht mehr zurück, sondern er gibt ihr Zuversicht und Mut. Er erscheint ihr, er kommt zu ihr und spricht zu ihr. Das ist alles gut. Und die Engel, die sind also jetzt zu Abraham gekommen und reden mit ihm. Und dann sagt der Herr zu Abraham, die Zeit von Sodom und Gomorra ist gekommen. Ich vernichte die jetzt. Und während der Herr mit Abraham stehen bleibt, gehen die Engel hinab ins Tal zu Sodom und zu Gomorra. Denn dort wohnt jemand. Lot wohnt dort, den wollen sie jetzt retten. Engel setzen sich in Bewegung und holen dich aus schwierigen Situationen, aus untergehenden Städten, aus untergehenden Firmen, vielleicht sogar untergehenden Ländern heraus, und geben dir woanders einen neuen Anfang. Muss man allerdings bereit dazu sein. Es waren bei Lot nicht alle. Es war er, seine Töchter, die hatten keine Wahl. Seine Frau, die ist zur Salzsäule dann geworden. Aber so weit sind wir noch nicht. Abraham verhandelt jetzt mit dem Herrn. Das ist übrigens sehr interessant. Ein wichtiger Punkt, auf den komme ich möglicherweise heute nicht mehr. Man kann nämlich mit Gott handeln. Das macht Abraham jetzt. Er sagt, oh, du willst Sodom und Gomorra vernichten? Ja, will ich. Warum? Ja, ihre Bosheit ist furchtbar. Die sind grausam, die sind elende Lustmolche, die sind Vergewaltiger, das sind furchtbare Leute dort. Und das Maß ist jetzt voll, endgültig. Ja, aber Herr, wenn dann also Gerechte dort wohnen, willst du dann die Stadt nicht verschonen? Und so handelt also Abraham den Herrn runter. Wenn's Handvoll Gerechte gibt, dann lasse ich die Stadt weiter existieren. Gut. Es gab allerdings nicht genügend Gerechte. Die Stadt ging unter. Aber jetzt gehen wir mal zu den beiden Engeln, die zu Lot gehen. Es kommen also diese beiden Engel, gut aussehende junge Männer, kommen zum Stadttor herein. und stehen auf dem Marktplatz und schauen sich um. Und Lot kommt sofort an, er sieht sie und sagt, oh, meine Herren, wunderbar, Reisende, sehr schön, sehr schön. Kommt doch zu mir ins Haus, dort seid ihr sicher. Und die Männer sagen, wollen wir nicht, wir wollen hier mitten auf dem Platz übernachten. Und Lot sagt, nein, 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 nein. Er sagt nicht, warum sie nicht in der im Freien, in der Öffentlichkeit übernachten sollen. Sagt er noch nicht. Das merken wir gleich. Wir sind in 1. Mose Kapitel 19. Er sagt, nein, ihr müsst unbedingt zu mir kommen. Und sie sagen, nö. Und er sagt, doch. Und zum Schluss muss er sie schieben. Okay, er zwingt sie, er nötigt sie. Und sie sagen, also gut, dann kommen wir. Dann sind sie bei ihm im Haus, die Tür ist zu seinem Grundstück. Hohe Mauer, Glasscherben drinnen, damit man nicht gleich drüber steigen kann. Jetzt ist also da, sind sie in Sicherheit und das Haus und das Grundstück von Lot ist dicht. Und jetzt stellt sich heraus, warum der wollte, dass sie zu ihm kommen. Denn kaum ist die Sonne untergegangen, verwandelt sich ganz Sodom und ganz Gomorra in einen Club, in einen üblen Partyclub, in einen wirklich, wirklich orgiastischen Club. Und die Vergewaltiger der Stadt, Vergewaltiger, die Männer vergewaltigen wollen, die kommen zu Lot und klopfen bei ihm an die Tür und sagen, schick die heraus, damit wir sie erkennen, damit wir sie vergewaltigen auf Deutsch. Und sie sagen, und Lot macht das Fenster auf in der Tür, ja, und sagt, nein, was macht ihr, spinnt ihr, die sind unter mein Haus gekommen, ja, unter mein Dach, das ist, die Gastfreundschaft ist heilig. Und sie sagen, hey, ist uns egal, schwafel nicht, ja, du gehörst sowieso hier nicht dazu, du bist keiner von uns, lass die raus. Und dann geht die Tür auf und dann wollen sie den Lot rausziehen. Dann kommen die Engel, ziehen den Lot wieder rein, machen die Tür zu, machen das Guckloch zu und schlagen die Menge mit Blindheit. Hier werden wieder Feinde mit Blindheit geschlagen, wie schon bei Elisa. Und jetzt rennen die also ums Haus herum und suchen die Tür und finden sie nicht. Ist immer gut, wenn deine Feinde, wenn die Einbrecher die Tür suchen und sie nicht finden. Amen. Ich bin heute Nacht aufgewacht, irgendwann zwischen 3 und 4. Und habe dann zum Fenster rausgeschaut und habe festgestellt, bei uns unten an der Tür brennt das Licht, also das Eingangslicht, das auf Bewegungsmelder reagiert. Und ich dachte mir, na nun, ich schaue dann so, ja, und warte, ob sich da was tut. Aber es hat sich nichts getan. Es war natürlich ein Tier. Denn wir wohnen praktisch in den weiten Idahos. Okay. Weit im Norden von Wyoming. Da ist praktisch nichts los. Da sind Fuchs und Hase, die sich gute Nacht sagen. Neulich im Sommer saß ich in meinem Wohnzimmer, Terrasse draußen, die Glaswand zur Terrasse draußen ist halt so offen, also ist noch, der Rouladen ist nicht unten, der Licht ist aber an bei uns hier und ich lese da mein Buch und ich schaue raus, schaut ein Waschbär rein. Ich dachte mir, ja super, der hat dann auch stillgehalten, ich habe ihn dann fotografiert, ja, und habe dann an einen Bekannten hier gleich das Bild geschickt und so, gibt's halt so. Wo Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen. Also, da denkst du dir natürlich, okay, schauen wir mal, was sich da jetzt tut, aber da hat sich nichts getan. Dann wusste ich, es war der Waschbär, der hier den Bewegungsmelder angeworfen hat. Gut, nur ganz grundsätzlich, wenn Einbrecher kommen wollen, dann bete ruhig. Oh Herr, schlag meine Gegner mit Blindheit, dass sie den Eingang nicht finden. Amen. Also, Amen. Gut, und was passiert? Sie nehmen Lot, also die Engel, jetzt wieder, wir sind wieder in Sodom und Gomorra, die nehmen Lot und seine Töchter, die ganze Familie und wollen sie aus der Stadt herausholen. Und sie retten auch alle, bis auf eine. Die eine ist die Frau von Lot, die dreht sich um. Mein altes Leben, ach, ich wäre so gern geblieben noch, wenn die Stadt schon untergeht. Weißt du, manchmal müssen dir wichtige Sachen wichtiger sein als unwichtige. Hast du das gehört? Das ist wirklich tief. Wenn Feuer fällt auf die Stadt, in der du wohnst, wenn die untergeht, wenn es da also nicht mehr tragbar ist, wenn es dort Banden von Vergewaltigern gibt, die durch die Straßen ziehen und nicht diskriminieren, sondern jeden kassieren, dann ist es vielleicht eine gute Idee, woanders hinzuziehen. Sag mal über Namen. Na, und der Herr hilft dir dann auch aus dieser Gegend heraus und bringt dich an einen neuen Ort. Das können wir jetzt nicht vertiefen, das sind alles nur Gedanken, die ich hier angemerkt haben will. Amen. Wie aktiviere ich Engel, ihr Lieben? Wir lassen uns da was aus dem Alten Testament sagen, nachdem wir das schon im Neuen Testament jetzt ein wenig gesehen haben. Wir müssen den Herrn fürchten. In Psalm 103, in Vers 20, da heißt es, Preist den Herrn, ihr seine Engel, ihr Gewaltigen an Kraft. Es wäre schön, wenn sie diese gewaltige Kraft für uns einsetzen würden. Amen. Amen. Oh Mann. Täter seines Wortes, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Täter seines Wortes. Jetzt bin ich ja jetzt nicht unbedingt das allerschärfste Messer in der Schublade oder die hellste Birne am Leuchter. Aber wenn es da heißt, die Engel Gottes sind voller Kraft Gottes, sie sind Täter seines Wortes, dann sagt es mir Folgendes. Wenn ich mir das Denken und die Denkungsart von Gottes Wort aneignen tue, wenn ich also gut finde, was die Bibel gut findet, und wenn ich schlecht finde, was die Bibel schlecht findet, mir diesen Mindset angewöhne, diese Denkungsart, dann kommen auch ganz logisch Worte Gottes aus meinem Mund heraus. Wenn ich also, was in der Bibel steht, für voll nehme, für ernst nehme und erlaube, dass meine Befindlichkeit und mein Wesen und meinen Alltag zu prägen, dann aktiviert es Engel, weil sie ja Täter seines Wortes sind. Wenn das Wort Gottes aus meinem Mund herauskommt, in Form von gläubigem Gebet, in Form von Verheißungen, die ich in der Bibel erkannt habe, ob das jetzt Versorgungsverheißungen oder Heilungsverheißungen oder sonst welche Verheißungen sind, Schutzverheißungen sind. Und ich stelle mich dann vor den Herrn hin, ja, und sage, oh Herr, ich fahre jetzt in diese oder jene Gegend, ich danke dir, dass deine Engel mich umgeben, Herr. Der Engel des Herrn lagert sich um die, die ihn fürchten, und er befreit sie, danke Vater, ich muss jetzt keine Angst haben, und dann fährst du in diese Gegend, in die du hin musst. Dann hören Engel das und sagen, hey, da glaubt ja jemand das Wort Gottes. Da glaubt ja jemand das Wort, und dann sammeln die sich und dann gehen die mit dir, dann umgeben die dich, wie es im Wort Gottes heißt, und tun, was notwendig ist. Schützen dich und segnen dich und so weiter. Amen. Okay, lass mich noch ein bisschen weitermachen. Also, wichtiger Punkt, erstens, du lebst in der Furcht Gottes, und zweitens, du lebst im Wort Gottes, mit den Gedanken. Die Gedanken und die Ideenwelt des Wortes Gottes, die prägen dich. Was Gott gut findet, findest du Gott gut. Was Gott schlecht findet, findest du schlecht. Wenn du das tust, wenn Engel Gottes wirksam. Na, wenn dein Denken und dein Reden durch Glauben ans Wort Gottes geprägt ist, dann werden Engel aktiv. Engel werden durch Glauben aktiv. Und dann machen die Dinge, das hältst du hier nicht aus. Na? Amen. Gut, aber jetzt lass uns vielleicht nochmal einen kurzen Blick auf die Weihnachtsgeschichte werfen. Zu Lukas Kapitel 2 gehen. Weisung, ihr Lieben, kommt immer dann, wenn man sie braucht. Nicht vorher und nicht nachher. Erst als Maria schwanger war und Josef rechtschaffen verzweifelt war, hat Gott es für nötig geachtet, ihm diese Verzweiflungslast wieder abzunehmen. Aber das hat er dann auch getan. Amen. Gott gibt Weisung, Gott gibt Hilfe, aber oft gibt es sie erst dann, wenn sie wirklich dran ist. In anderen Worten, es kann manchmal knapp werden. Und da brauchst du dann Nerven dafür. Denn wenn du oft genug was riskiert hast und immer reingefallen bist, dann hast du keine Lust mehr, was zu riskieren. Und es wäre schade, wo du doch jetzt weißt, dass Gottes Engel aktiv werden für dich und du jetzt anders glaubst als vorher. Also wahrscheinlich beim nächsten Mal jetzt nicht mehr untergehen wirst. Amen. Okay. Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Der hat eine Steuerschätzung gemacht. Der war nicht an den Leuten interessiert, sondern an dem, was sie abdrücken können für ihn. Und so weiter und so fort. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und dem Geschlecht Davids war, um sich einschreiben zu lassen mit Maria, seiner Verlobten, die schwanger war. Und es geschah, als sie dort waren, wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum mehr für sie war. Jetzt haben wir also eine junge Familie auf der Reise, die wo ankommt, wo sie sich nicht auskennt, wo sie niemanden kennt. Und sie wird an den bequemen Orten abgewiesen in der Herberge und muss jetzt an einen mehr oder weniger Ersatzort gehen, nämlich an einen Stall, Also ein Stall ist nicht dasselbe wie ein Entbindungssaal. Amen, wie ein Kreissaal. Wer sagt dazu Amen? Du möchtest lieber in einem sterilen Kreissaal gebären, nehme ich an. Es war Jesus nicht vergönnt, also seiner Mutter nicht vergönnt und Jesus auch nicht, dort geboren zu werden. Aber sie hatten trotzdem offensichtlich englische Hilfe, Engelshilfe, die dafür gesorgt haben, dass sie einen Ort gekriegt haben. Denn ich sage euch mal was. Eine Herberge damals, das war nicht so eine Jugendherberge oder ein Hotel, wie wir das kennen, sondern es war einfach ein großes Quadrat. In der Mitte waren die Kamele und die Lasttiere und in den Verhauen, in den Buden ringsum, da haben sich die Wanderer niedergelassen. Und an einem solchen öffentlichen Ort, wo jeder dir zuschauen kann, wollte Gott nicht, dass sein Sohn geboren wird. Also hat er dafür gesorgt, dass hier das nicht zur Verfügung steht, dass kein Raum mehr in der Herberge war, sondern wegen der Einschreibung, sondern dass er in einen Stall gehen musste. Diese Ställe, die waren in Bethlehem, gibt's heute noch, die sind eingelassen oder eingehämmert sind Höhlen im Stein, sind wir so, fertig aus, sind Höhlen. Dort hat er sie Privatsphäre. Sehr wertvoll, sage ich jetzt mal. Und sie hatte Helfer bei der Geburt, nämlich die Engel Gottes. Die waren so begeistert von der Geburt des Herrn, dass sie Hirten erschienen sind. 2 Vers 8. Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf dem freien Feld blieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herde, weil es da nämlich Diebe gab und menschliche und tierische, die die Herden klauen wollten. Es war also Nachtschicht, die hatten Nachtschicht. Und jetzt, während es dunkel ist und Jesus gerade geboren worden ist, passiert Folgendes. Vers 9. Ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Ein übernatürliches, gewaltiges Erlebnis. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren. Der ist Christus, der Herr, der Messias, ist geboren worden in der Stadt Davids, der, um dessen Ankunft ihr gebetet habt, jahrhundertelang, mehr als 1000 Jahre lang, der ist jetzt gekommen, er ist hier. Und ich, ein Engel aus dem Himmel, sag euch, was Sache ist. Dies sei euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Heerscharen, die Gott lobten und sprachen, Herrlichkeit sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden in den Menschen seines Wohlgefallens. Nicht in allen Menschen, sondern in den Menschen seines Wohlgefallens. Die haben mehr Frieden als andere. Okay. Aber plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Heerscharen. Die haben einen Engel gesehen und die Heerscharen haben sie nicht gesehen. Aber ich sage euch mal was. Die Heerscharen waren genauso da. Auch wenn sie nicht gesehen haben. Wisst ihr, wo die vorher waren? Ja, die waren bei Maria und Josef natürlich, die waren bei der Geburt mit dabei. Denn woher wüssten die sonst, dass das Kind in der Krippe ist und dort in Windeln gewickelt ist und so weiter in der Krippe? Wussten die. Und die sagen es jetzt, die Engel kommen jetzt und sagen es jetzt den Menschen. Eine Gruppe von Engeln sagt es einer Gruppe von Menschen weiter. Denn, lies mal, was weiter passiert. Vers 15. Und es geschah, als die Engel von ihnen hinweg in den Himmel auffuhren, dass die Hirten zueinander sagten, jo, lass uns doch mal hingehen nach Bethlehem und schauen, was da dran ist. Habt ihr das gemerkt? Als die Engel von ihnen hinweg in den Himmel auffuhren, kam denen die Idee, jetzt schauen wir mal, wo dieses Kind ist. Wenn die Engel in den Himmel auffahren, dann sind sie jetzt nicht mehr bei Maria und Josef. Dann sind sie jetzt im Himmel. Was hier passiert ist, die Engel übergeben den Staffelstab an die Menschen. Die Engel geben den Staffelstab an die Hirten weiter. Bisher haben ihnen die Engel geholfen und ihnen auf dem Weg geholfen, die Steine aus dem Weg geräumt und für einen Ort gesorgt, an dem Maria gebären konnte in Ruhe. Aber jetzt ist ihr Dienst fertig, jetzt brauchen sie materielle Hilfe, jetzt brauchen sie substanzielle Hilfe, jetzt brauchen sie an diesem für sie fremden Ort Hilfe. Und da leiern die Engel Gottes eine Gruppe von Unterstützern an, nämlich diese Hirten. Jetzt pass mal auf. Wenn du Nachtschicht hättest und plötzlich erscheint dir ein Engel in Herrlichkeit, die Gegenwart Gottes ist da, du bist in der Gegenwart Gottes, du bist erfüllt mit sehr großer Furcht, weil das einfach der Hammer ist. Und der Engel sagt, fürchte dich nicht. Siehe, es gibt eine Gemeinde in Geldersheim. Ja. Dort wirst du einen Prediger finden, der das Wort Gottes predigt. Na, dies sei dir das Zeichen. Er wird über Engel predigen am 15.12. dann würdest du auch sagen, hey, ich muss da jetzt mal dringend hinschauen, wenn dieser Engel dann wieder weg ist. Ich muss da jetzt mal dringend schauen. Und ich vermute mal, dass du dann auch bleiben würdest. Warum? Ja, meine Güte, weil Gott dir durch eine besondere Offenbarung mitgeteilt hat. Hier sollst du hingehen. Ist es irgendwie logisch? Ne? Wenn der Herr mir erscheint und sagt, hey, da gibt es eine Familie, die hat nichts, außer einem neugeborenen Kind. Und sie haben auch kein Bett für dieses Kind, sondern sie legen es in eine Krippe. Das Brot der Welt, ja? Für die Rindviecher der Welt liegt quasi in der Krippe. Da können wir alle dazu. Die Schafe des Herrn, ja? Brot der Welt liegt in der Krippe. Ich finde, das spricht auch zu uns. Nun gut, auf jeden Fall kommen diese Hirten und die sehen Maria und Josef an und sie erzählen auch allen weiter, was da passiert ist. Dieses Ehepaar ist besonders, dieses Kind ist besonders und ganz Bethlehem weiß jetzt, was da Sache ist. Wisst ihr, was die machen? Die helfen denen natürlich. Also wenn der Herr zu mir käme und sagen würde, der Messias ist hier geboren, ich will, dass du denen, ich käme von selber drauf. Ich käme von selber drauf, denen musst du jetzt helfen. Deswegen hat Gott dir das gezeigt. So, Gott hat also jetzt denen natürliche, menschliche Helfer gegeben. Wisst ihr, was mir das zeigt? Wenn du sie brauchst, gibt der Herr auch dir natürliche, menschliche Helfer, denen von einem Engel geflüstert wurde, helf dem. Na, ich weiß noch, als ich nach Amerika umgezogen bin seinerzeit, in der Bibelschule gegangen bin, da hat sich ein Mitbibelschüler mit seiner Frau da in mich vernarrt. Okay? Vielleicht, weil ich ein Exot war und aus Deutschland kam. Aber die haben mich unter ihre Fittiche genommen, der ist mit mir rumgefahren, hat mir alles Mögliche erklärt und erzählt und so weiter und so fort. Na, der ist jetzt auch Pastor, schon seit vielen Jahren in Kansas. Das hat der Herr den angeleiert, dass er das machen soll, mir so zu helfen. Weißt du, na, auch als Mitarbeiter in der Gemeinde, du bist auf bestimmte Leute angewiesen und ich sagte eins, die bringt der Herr an. Die haben dann auch diese Treue, die notwendig ist. Glaubst du das? Und wenn du mit dem Herrn gehst, in der Furcht des Herrn wandelst und dein Denken und dein Reden vom Wort Gottes bestimmt sein lässt, dann setzt der Herr auch Engel und ihre Wirksamkeit in dein Leben hinein frei und dann wird auch dir Hilfe zuteil. Plötzlich hast du Hilfe und weißt gar nicht, woher sie kommt. Oh mein, oh mein, oh mein, oh mein. Gut, ihr Lieben, ich muss nächste Woche mit diesem Thema weitermachen. Ich komme heute nicht weiter. Vielleicht noch ein Dingens. Engel, wenn sie wirksam werden. 1999 war ich in der Türkei, um dort zu predigen, in Istanbul. Dort gibt es auch eine christliche Gemeinde oder mehrere mittlerweile vielleicht sogar. Und auch eine Bibelschule seinerzeit gab es dort. Es war gut, wir hatten eine wunderbare Zeit. Es war mitten im Winter, Januar, denke ich. Und ich kam wieder zurück, war allein. Ich kam aus Istanbul wieder zurück ins winterliche München. Und irgendwas war mit den Zügen. Ich habe dann meine Frau angerufen, habe gemeint, hol mich ab, sei so gut. Sie war also nicht bis in Schweinfurt, 3 Stunden weg von München, sondern sie war bei meinen Eltern, die in der Nähe, 1,5 Stunden weit weg ungefähr von München gewohnt haben. Und habe gemeint, sei so gut, hol mich ab. Und sie sagt, ja, aber es schneit. Ach, das schaffst du schon. Dann ist es dunkel und sie fährt los und sie kommt auf Eichstätt zu. Und dort geht Serpentinen runter in die Stadt. Und sie fährt und sie sagt, es war eine weiße Wüste. Sie hätte genauso gut auf dem Nordpol oder Südpol sein können. Da war nichts mehr zu sehen, nur weiß. Keine Straßenmarkierung, keine Straße, kein Wald, kein nichts. Nur Schneegestöber, ein Schneesturm, Blizzard, ja, ein Schneesturm. Und sonst nichts. Und da jetzt weiterzufahren, das ist pure Raterei. Och, jetzt kommt hier eine Kurve, du landest natürlich unweigerlich im Graben. Dann ist was passiert. Plötzlich kam von irgendwoher ein großer Laster, ein großer, schwerer Lastwagen an. Ein oranger Laster, den man also nicht übersehen konnte. Voll beleuchtet und alles. Und der ist vor ihr hergefahren. Plötzlich war er da. Sie weiß nicht genau, wo er herkam. Plötzlich war er da. Sie, ihre Worte, ja, und ist vor ihr hergefahren. War sehr leicht für sie ist dann einfach nachgefahren. Denn der hat eine Spur für sie gemacht. Na, und dem ist er dann nachgefahren. Und irgendwann hat er dann wieder Land gesehen. Ich denke, irgendwann war sie auf der Autobahn. Und irgendwann, als es nicht mehr wichtig war, war der wieder weg, dieser Laster. Wo der und wann der jetzt genau verschwunden ist, das weiß sie auch nicht mehr. Aber sie ist davon überzeugt, dass es ein Engel des Herrn war. Und wisst ihr was? Ich bin auch davon überzeugt. Na, denn wir fürchten den Herrn. Und so viel an uns ist, ja, bemühen wir uns, eine biblische Denkungsart zu haben. Das sind die Voraussetzungen, die es hier gibt, um diese Kräfte freizusetzen. Und ich könnte natürlich noch weitere Storys erzählen, aber da ist mir jetzt wirklich die Zeit davon gelaufen. Wir kommen nächste Woche wieder zusammen und hören dann mehr über dieses Thema. Ist es okay? Na, ich finde, es ist ein gutes Thema, ein wichtiges Thema. Amen. Falls in deinem Leben allerdings der Herr der Herren und der König der Könige, der wichtigste Engel überhaupt oder der Fürst der Engel, noch nicht vorhanden ist, wenn du also Jesus noch nicht in deinem Leben hast, dann ermutige ich dich, lade ihn jetzt in dein Leben ein. Wer weiß, was dann alles möglich ist für dich. Also wenn du dein Leben Jesus geben möchtest, bet mit. Wir beten alle miteinander. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Amen. Und jetzt sind definitiv Engel Gottes in deine Richtung unterwegs. Amen. Gottes Segen.